Ja, dann wollen wir jetzt auf die Predigt hören. Befiehl du deine Wege, ist ja schon ein schöner Spruch, wenn uns das begleitet und wenn uns das immer wieder gesagt wird und wir uns danach auch richten. Das ist so ein bisschen auch die Frage, welche Wege sind denn gemeint? Es ist ein Spruch, der eigentlich auch ganz gut passt zum Jahreswechsel. Also wenn man so zurückschaut ins vergangene Jahr, ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir es abgeschlossen haben, und nach vorne schaut ins nächste Jahr. Jahreswechsel bedeutet immer so einen Schnittpunkt, eine Schnittstelle gemäß der Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, was war meine Vergangenheit, was soll, was wird meine Zukunft sein, die ja für uns alle immer noch ein weißes Blatt Papier ist. Standortbestimmung nennt man das auch. Und wenn man sich auf die Couch des Therapeuten setzt, dann werden einem solche Fragen eben halt auch immer gestellt. Woher kommen Sie? Wohin wollen Sie? Wer sind Sie? Wie sieht Ihre Situation jetzt aus? Ein Engel stellt diese Frage: Woher kommst du, wohin gehst du? Und es ist schön, wenn Engel uns Menschen ansprechen, wir für Engel interessant sind. Und dahinter steht ja auch Gott, der Interesse an uns hat und uns fragt und seine Engel sendet. Wir sind Gott nicht gleichgültig. Er ruft uns sogar manchmal beim Namen. Jedenfalls hat er eine konkrete Person mal beim Namen gerufen. Was war das für eine Person? Das war zunächst mal eine ganz unbedeutende Person, eine Dienstmagd, eine Sklavin. Sie hatte eine Herrin und sie wurde vom Engel angesprochen. Gott hat Interesse an dieser Flüchtenden gehabt, denn sie war auf der Flucht. Gott hat Interesse an der Sklavin, die schwach war, weil Gott Interesse hat an schwachen Menschen. Diese Frau ist in die Wüste geraten, durch die Wüste geflüchtet, weil sie es satt hatte, weil sie aufgeben wollte und weil die ganze Situation für sie untragbar geworden ist. Und wenn Situationen für uns untragbar geworden sind, dann ist es eigentlich schön, wenn wir Engel haben, die uns ansprechen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Die mit uns sozusagen in ein Zwiegespräch treten. Für die Frau war die Zeit davor zum Davonlaufen. Und das hat sie diesem Engel auch gesagt. Ich bin auf der Flucht. Was heißt denn auf der Flucht sein? Naja, auf der Flucht sein heißt eigentlich möglichst weit wegzukommen, nur weg von hier. Je weiter, desto besser. Nur nicht wieder zurück in die Vergangenheit. Die ganze Sache hatte sich zugespitzt, als ihre Herrin eines Tages zu ihr kam und sagte: Ich möchte auch ein Kind haben. Ich kann selbst keine Kinder bekommen. Und nach den geltenden Gesetzen wirst du mir ein Kind gebären. Ich überlasse dir meinen Mann, schlaf mit ihm, damit ich zu einem Kind kommen kann. Verschaff mir Kinder. Naja, und da der Mann eben halt ein Gehorsamer war, tat er das dann auch. Er schlief mit der Frau. Und wenn wir die Frau heute fragen würden, wo kommst du her, wo willst du hin, was ist geschehen, dann würde sie ein Stück weit ihre Geschichte erzählen und sagen, naja, dann wurde ich schwanger. Und das erfüllte mich plötzlich. Ich fühlte mich wertgeschätzt als Frau und zukünftige Mutter, als Frau eines großen Mannes. Ja, und dann überkam es mich. Und ich fing an, das zu tun, was meine Herrin vorher mit mir gemacht hatte. Ich drehte den Spieß einfach um, sie hat auf mich herabgesehen, dann konnte ich auf sie herabsehen. Aber das war offensichtlich zu viel für meine Herren, so dass sie sich bei ihrem Mann über mich beschwerte und davon sprach, dass ich sie verachten würde. Und der Mann meiner Herren stand dann natürlich zu meiner Herren und ließ ihr, was mich angeht, freier Hand. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die schlimmsten Drecksarbeiten musste ich tun. Sie stellte mich bloß, sie verunglimpfte mich. Ich wurde so richtig gedemütigt. Und das alles, obwohl ich schwanger war. Es war so schlimm, dass es zum Davonlaufen war. Ich habe schon meine Zeit verkauft, ich habe schon meine Arbeitskraft verkauft und nun musste ich noch meinen Bauch verkaufen. Nein, ich will keine Leihmutter mehr sein. Deshalb bin ich davongelaufen. Ja, es stimmt, ich hatte mir Hoffnung gemacht auf eine große Zukunft als Nebenfrau und Mutter an der Seite eines großen Mannes. Das war für mich sehr verlockend. Es fühlte sich so gut an als Zweitfrau, möglicherweise dann einmal die erste abzulösen und in den Ruhestand zu schicken. Und was sagte dann der Engel? Der Engel sagte einen Satz, den würden wir heute gar nicht ertragen. Er sagte nämlich, geh zurück und demütige dich unter ihrer Hand. Bleibe eine Sklavin, ordne dich ihr unter. Dieser Satz ist für uns heutige Ohren besonders befremdlich. Warum sagt er nicht, hier ist Wasser und Brot, flieh nach Ägypten, deine Heimat, bring dort das Kind zur Welt und gestalte dann gemeinsam beide eure Zukunft. Du hast Ruhe und du kannst dich um dein Kind kümmern. Das wäre doch irgendwie angemessen. Und dann sagt der Engel das aber eben halt genau nicht. Und dann gibt der Engel ihr noch eine Botschaft mit, dass sie so viele Nachkommen haben würde, dass sie nicht zählen könne. Und dann gab er auch gleich noch einen Namen mit für das Kind. Gott hört, sollte sie das Kind nennen. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Deshalb nenn ihn so. Diese Frau war von diesem Zwiegespräch mit dem Engel, von dem, was dahinter stand, dass Gott sie angesprochen hat und dass sie sich von Gott angesprochen gefühlt hatte, so beeindruckt, dass sie eben halt für Gott einen Namen gefunden hat. Es gibt ja für Gott im Alten Testament mehrere Namen. Gleich im nächsten Kapitel stellt sich Gott dem Abraham vor und sagt, ich bin El Shaddai. El Shaddai, haben wir vielleicht schon mal gehört. Da steckt das Wort Schad drin. Das wird mehrere Male für die Mutterbrust verwendet. El Shaddai meint, ich bin für euch, für dich, für den Abraham, so wie wenn eine Mutterbrust ausläuft und sich eben ganz hingibt für das Kind. El Shaddai sagt Gott selbst, dem Vater des Glaubens, Abraham. Aber hier ist davon nichts zu hören und nicht zu lesen, dass Gott sich vorstellt. Denn die Frau ist so beeindruckt, dass sie versucht, für Gott einen Namen zu finden. Und sie nennt ihn El Roi. Du hast mich gesehen. Du hast mich gesehen. Ich bin so davon fasziniert, dass ich dich von nun an so nenne. Gott ist der, der mir begegnet ist, der mich gesehen hat, der mich angeschaut hat, der mich nicht übersehen hat. Und dann geht sie zurück in die Knechtschaft, eigenartigerweise. Ja, es stimmt wohl, manchmal müssen wir zurück, um vorwärts zu kommen. Das gilt auch für unser Leben. Das Entscheidende aber ist, dass die empfundene Gegenwart Gottes und des Engels ihr Leben verändert hat, das Morgen schon verändert hat und verändern wird, verwandelt hat. Gott sieht diese Frau und er wird diesen liebevollen Blick nie mehr zurücknehmen, für immer behalten. Ja, es war schon ein eigenartiger Konflikt zwischen Sarai, die dann Sarah heißen wird, und ihrer Dienstmagd Hagar und dem Sohn Ismael, der dann geboren wird. Und Abraham, der dann Abraham heißen wird. Und der dann von Sarah zur Welt gebrachte Sohn der Verheißung, Isaak. Eigentlich würde man heute zu dieser Beziehung sagen, das war eine klassische Dreiecksbeziehung. Zwei Frauen, ein Mann. Abraham und Sarah wollten der Verheißung Gottes, die ja Gott dem Abraham gegeben hat, auf die Sprünge helfen. Sozusagen mit eigenen menschlichen Mitteln. Und irgendwie ging das schief. Man muss eben halt auch Geduld haben, zu warten, bis die Verheißung Gottes sich erfüllen. Und nicht mit eigenen menschlichen Mitteln versuchen, die Ziele, die Gott eingesetzt hat, umzusetzen. Und doch darf man nicht vergessen, dass dieser Ismael dann eben halt auch eine Geschichte hat und heute zumindest von über 2 Milliarden Menschen als Glaubensmutter verehrt wird, die Hagar. Freilich, die heilsgeschichtliche Verheißung, der Segen, der sich dann fortpflanzt über David bis auf unseren Herrn Jesus Christus, den hat Ismael nicht. Aber er hat die irdischen Komponenten dieser heilsgeschichtlichen Verheißung eben halt auch bekommen und die dann immer wieder erneuert werden, nämlich das Ziel, ein großes Land zu besitzen und das Ziel, große Nachkommen zu besitzen. Also Gott war offensichtlich auch immer wieder mit dieser Frau. Und diese Geschichte geht ja dann noch weiter, aber sie geht nicht so weiter, wie wir uns das manchmal vorstellen. Genauso geht unser Leben ja auch nicht weiter, wie wir uns das manchmal so vorstellen, wo wir an den Schnittpunkten uns fragen, naja, eigentlich wünsche ich mir so ein schönes neues Jahr ohne Probleme. Aber dieses neue, schöne Jahr, diese wunderbare Zeit, die gab es bei diesen beiden dann auch nicht. Und im Hause Abrahams schon gar nicht. Da gab es ja viele menschliche Konflikte. Später wird Hagar mit ihrem Sohn Ismael wieder in die Wüste geschickt. Und zwar von Sarah, von der Frau Abrahams, von der Herrin des Hauses, weil die nicht miteinander konnten. Und Abraham protestiert, das kann doch nicht sein. Und Gott sagt ihm, naja, ich regle schon die Dinge, mach das so. Und deshalb schickt der Abraham die Frau, die Nebenfrau mit seinem Sohn in die Wüste. Und da muss wieder ein Engel ran, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Gott erneuert dann aber die Verheißung. Plötzlich kann die Frau dann einen Brunnen sehen, den sie vorher nicht gesehen hat. Also bekommt sie da Wasser und Zukunft. Und das mit den beiden Brüdern hat auch nicht so funktioniert. Ismael und der andere. Wie? Isaak, genau. Aber die haben sich getroffen. Spätestens haben die sich getroffen, als ihr Vater Abraham starb. Am Grab des Vaters sahen sie sich und haben gemeinsam den Vater beerdigt. Also da muss es irgendwie doch zu einer Versöhnung gekommen sein. Ist doch schön, spätestens am Grab des Vaters kommt vielleicht sowas vor, wenn es denn vorkommt. Kommt ja heute auch noch vor. Jedenfalls ist das eine Einladung, dass man sich am Grab immer wieder versöhnt. Abendmahl feiern wir. Wir sind angesehene Leute im doppelten Sinne. Von Gott angesehen und wir werden dann angesehene Leute, gewürdigte Leute, wertgeachtet, wie die Magd in Lukas 1, 48 von Gott angesehen wird. Maria betet, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gott sieht uns an, aber anders als wir uns ansehen. Er taxiert uns nicht, er sieht nicht an uns vorbei, weil er geistesabwesend ist oder weil wir ihm irgendwie peinlich wären. Er sieht uns nicht mit einem fragenden Blick an, ja, bist du denn würdig? Er schaut uns nicht so an, wie wir uns manchmal anschauen, dass wir, wenn wir uns anschauen, verzweifeln könnten. Nein, Gott sieht uns so an, wie Jesus den reichen Jüngling gesehen hat. Da heißt es nämlich, er gewann ihn lieb, den reichen Jüngling, obwohl der reich war und gar nicht so christlich gehandelt hat und an seinem Geld hing, hat er ihn lieb gewonnen. Gott sieht auch uns so an, was mehr ist als ein rein optisches Sehen. Er sah eben halt nicht zuerst das, was vor Augen war, was wir so sehen, sondern er sah in jedem Menschen eine Kreatur Gottes. Und das ist eigentlich ein guter Blick, den wir uns angewöhnen könnten, auch fürs neue Jahr, wenn wir immer wieder das Kind Gottes, den Menschen in der Schöpfung Gottes sehen, der da uns gegenübersteht, der von Jesus auch geliebt wird. Ja, wo Gott sogar sein Angesicht leuchten lassen wird über unser aller Haupt und Köpfe. Die Verheißung gilt im neuen Jahr und es ist ja kein Geheimnis, worüber ich jetzt gepredigt habe. Die das letzte Mal da waren, haben ja wahrscheinlich schon die Predigt gehört. Ich weiß nicht, wer als letzten Sonntag hier war. Ja. Aber wenn es nicht so viele waren, lese ich uns nochmal den Text. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herren gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, meine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Da sprach zu ihr, Der aber sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihm sein. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Soweit mal der Text. Wir wollen diesen Text noch so ein bisschen in uns wirken lassen, in einer stillen, kurzen Zeit, und wollen dann beten. Wer gerne beten möchte, dazu ist dann Gelegenheit, und wir wollen diesen Gebetsteil dann abschließen mit einem Vaterunser.